das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen am Donnerstagabend.
Einen schönen guten Abend.
Er sei das Gesicht des Bösen, so bezeichnete Israel den Hamas-Chef Sinwar. Er gilt als Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober in Israel. 1200 Menschen wurden getötet, 250 als Geiseln verschleppt. Am Abend hat Israel bestätigt, dass Sinwar bei einem Militäreinsatz im Gazastreifen getötet worden ist. Was hat das für Folgen für die eh schon dramatische Lage in der Region? Björn Dahlke.
Yehuda Cohn fragt sich, ob der Tod von Hamas-Chef Sinwar etwas ändert. Seit mehr als einem Jahr bangt er um seinen Sohn, verschleppt von der Hamas. Die Würfel rollen. Es kann besser werden oder schlechter. Wir hoffen immer, dass es einen Geiseldeal bringt, aber das tut es nicht. Diese Bilder beherrschen die israelischen Medien heute. Sie sollen zeigen, Yahya Sinwar ist tot. Die Armee hat ihn bei einem anderen Einsatz entdeckt. Keine gezielte Tötung, keine Geheimdienstinformationen vorab. Yahya Sinwar, eines der ersten Mitglieder der Hamas und eines der brutalsten. Sinwar ermordete interne Konkurrenten und israelische Soldaten, saß mehr als 20 Jahre in Gefängnissen in Israel. 2011 die Freilassung, Gefangenenaustausch. Sinwar kehrt zurück nach Gaza, steigt in der Hamas auf, arbeitet an Kontakten zu Hisbollah und Iran. Heute Nachmittag im Gazastreifen. Sinwars Tod, für viele Menschen ändert sich dadurch nichts. Sie haben die meisten unserer Führer ermordet, aber der Krieg ist nicht zu Ende. Wir wollen, dass der Krieg aufhört. Sinwars Ermordung wird den Widerstand nicht beenden. Wir hissen nicht die weiße Fahne. Sinwar, einer der Drahtzieher des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober. Sein Tod, ein weiterer Erfolg für Israel, nach dem Attentat auf seinen Vorgänger Haniyeh bei einem Besuch in Teheran. Die Hamas ohne Führung, ein wichtiges Kriegsziel erreicht. Heute hat das Böse einen schweren Schlag erlitten, aber unsere Aufgabe ist noch nicht erledigt. Den Familien der Entführten sage ich, das ist ein wichtiger Moment im Krieg. Wir werden mit aller Kraft weitermachen, bis alle ihre Lieben, die unsere Lieben sind, nach Hause zurückkehren. Zurück vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv. Yehuda Cohn hat mitbekommen, was der Ministerpräsident gesagt hat. Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seinem Sohn machen ihm Netanjahus Worte nicht. Er will immer noch keinen Deal. Er macht alles, um zu zeigen, er ist Mr. Sicherheit. Er will keinen hohen Preis bezahlen, um die Geiseln frei zu bekommen. Er spielt mit dem Leben der Geiseln. Cohn glaubt nicht, dass Sinwars Tod daran etwas ändert.
Fragen wir nach bei Christian Limpert in Tel Aviv. Was bedeutet der Tod Sinwars für die Geiseln?
Nun, wir haben es im Beitrag gesehen, die Menschen, die heute protestieren, demonstrieren, die fürchten, dass wenn man nun keinen Geiseldeal hinbekommt, dass dann sozusagen deren Todesurteil besiegelt ist, weil einfach dann auch die Hamas unkontrollierbar sein könnte. Netanjahu hat in seiner Fernsehansprache heute sich auch an diejenigen im Gazastreifen gewandt, die Geiseln gefangen halten. Er hat gesagt, wer Geiseln freilässt, der hat freies Geleit. Dennoch sind eben viele skeptisch, dass er ernsthaft Verhandlungen, die es ja bräuchte, angehen möchte, denn er ist getrieben von zum Teil rechtsextremen Koalitionspartnern und die sind weder interessiert an Verhandlungen, sie fordern vielmehr, den Gazastreifen israelisch zu besetzen. Und selbst wenn man über Verhandlungen redet, dann ist dann die Frage natürlich auch, mit wem soll man nun verhandeln? Denn mit Sinwar ist eine Führungspersönlichkeit weg. Und die Frage ist, wer hat überhaupt die Kontrolle noch über die Einheiten der Hamas, die sich neu formieren? Wer kann da noch ein Machtwort sprechen, wenn es um eine mögliche Waffenruhe geht?
Ja, das Kriegsziel Israels ist ja, die Hamas auszulöschen. Ist das nun mit dem Tod Sinwars erreicht oder nicht?
Die Hamas hat mit dem Tod Sinwars eine Symbolfigur, die Symbolfigur im Gazastreifen verloren. Und sie ist militärisch zumindest so geschwächt, dass sie keine großen Angriffe auf Israel mehr ausführen kann. Aber jetzt kommt das, wovor Militärexperten, auch Stimmen des Militärs, seit Wochen, seit Monaten warnen, nämlich dass die Hamas nicht in Gänze zu besiegen sei, weil sich zum einen Guerillagruppen immer neu formieren können. Das sehen wir jetzt auch im Gazastreifen. Und weil die Ideologie auch von Personen transportiert wird, die nicht im Gazastreifen sind. Es gibt Hamas-Funktionäre, die in der Türkei sind, im Libanon, im Iran oder auch in Katar. Und da melden heute Abend libanesische und amerikanische Medien, dass eine mögliche Nachfolgefigur Sinwars möglicherweise aus Katar dann operieren könnte.
Danke für diese Einschätzung, Christian Limpert nach Tel Aviv. Und weiter zu Tina Hassel zum EU-Gipfel nach Brüssel. Wie haben die EU-Staaten auf die Nachricht von der Tötung Sinwars reagiert?
Nun, relativ zum Ende der Gespräche über Nahost ist diese Nachricht hereingeplatzt. Wie das aufgenommen wurde, ist natürlich vertraulich. Der Kanzler hat gesagt, er sage nicht, wie die das diskutiert haben. Generell sei das auch kein Thema für einen europäischen Gipfel. Aber, so Scholz, Israel habe das Recht zur Selbstverteidigung, auch zu solchen Aktionen. Dass da vielleicht eine gewisse Erleichterung herrscht, das hat man dann erkennen können an einem Tweet auf X von Präsident Macron. Und eben bei der Pressekonferenz hat auch Kommissionspräsidentin von der Leyen gesagt, dadurch sei die Hamas nun ausgesprochen geschwächt. Was das für die Geiseln bedeutet, dazu hat sich hier heute keiner geäußert.
Kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Israel hat wiederholt die UN-Beobachtertruppen UNIFIL im Libanon angegriffen. Bei UNIFIL sind ja auch Soldaten aus EU-Ländern beteiligt. Wie wurde das heute in Brüssel diskutiert?
Nun, die Positionen beim Thema Nahost, die gehen in der EU weit auseinander. Der Gipfel ist längst vorbei. Eine Erklärung zu diesem Thema gibt es noch nicht, weil da anscheinend immer noch gerungen wird am Text. Der ist auch mehrfach verändert worden. Da aber 16 EU-Nationen an diesen Friedenstruppen im Libanon beteiligt sind, ist man hier etwas näher beieinander. Ich habe gehört, dass es da eine klare Verurteilung geben soll. Und die Botschaft generell heute soll sein, man sei sehr besorgt, dass der Krieg weiter eskalieren könnte. Man rufe zu einem sofortigen Waffenstillstand auf in Gaza und im Libanon und zu einer Freilassung der Geiseln, und zwar sofort.
Danke, Tina, für den Moment. Wir sprechen gleich nochmal. Nicht nur der Krieg in Nahost beschäftigt die EU. Heute beim Gipfel standen noch weitere Krisen auf der Tagesordnung. Wie umgehen mit den Geflüchteten, die aus allen Richtungen die EU ansteuern? Da machen gerade viele Länder, was sie für richtig und angemessen halten. Beim EU-Gipfel heißt es heute aber, es soll eben eine gemeinsame Lösung her. Und dann ist da auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Tobias Reckmann über diesen langen Tag in Brüssel.
Manchmal würde man beim EU-Gipfel gern Gedanken lesen können.
Es ist immer ein Pleasure.
Eine Ehre sei Selenskys Besuch, der dritte seit Kriegsbeginn. Unzählige Male war er per Video zugeschaltet. Auch heute wieder die übliche Zusicherung, Unterstützung für die Ukraine gäbe es, so lange wie nötig. Doch Selensky geht es heute um mehr. Er will seinen sogenannten Siegesplan vorstellen und um Zustimmung werben. Wenn wir jetzt damit beginnen und dem Siegesplan folgen, können wir diesen Krieg bis spätestens nächstes Jahr beenden. Ein Beitritt der Ukraine zur NATO, der Einsatz westlicher Langstreckenwaffen für Ziele in Russland, für die zentralen Punkte des Siegesplans bekommt er hier keine Zustimmung. Ein ernüchternder Besuch für Selenskyj. Nach seiner Abreise Themenwechsel beim Gipfel. Die Migration drängt auf die Tagesordnung. Das Problem, die große Asylreform, die endlich Ordnung schaffen soll, tritt erst 2026 in Kraft. Wir brauchen innovative Maßnahmen. Und innovative Maßnahmen meint, dass wir nach Ideen suchen zur sicheren Unterbringung von Geflüchteten in Drittstaaten. Es ist die Idee, die Italien aktuell in Albanien umsetzt. Diese Männer hat die italienische Küstenwache aus dem Mittelmeer gerettet. Statt nach Italien bringt man sie nach Albanien, in ein Lager außerhalb der EU. Erwachsene Männer sollen dort das Asylverfahren durchlaufen, untergebracht wie in einem Gefängnis. Zahlreiche Länder wie Österreich und die Niederlande unterstützen die Idee solcher Asylzentren außerhalb der EU. Der deutsche Bundeskanzler reagiert eher zurückhaltend.
Klar ist, dass Konzepte, die ganz wenige kleine Tropfen darstellen, wenn man die Zahlen anguckt, für ein so großes Land wie Deutschland nicht wirklich die Lösung sind. Denn tatsächlich hatten wir im letzten Jahr über 300.000, die irregulär nach Deutschland gekommen sind.
Lager wie in Albanien kämen da wohl schnell an ihre Grenzen. Lösen wollen die Chefs der EU-Länder auch die Frage, wie sich Abschiebungen insgesamt beschleunigen lassen. Im vergangenen Jahr hätten 480.000 abgelehnte Asylbewerber die EU verlassen müssen. Ende des Jahres waren davon nur 91.000 wirklich ausgereist, gerade mal 19%. Das liegt unter anderem an den Herkunftsländern. Die haben aus verschiedenen Gründen oft kein Interesse daran, ihre Staatsbürger zurückzunehmen.
Weil Migranten auch Finanzzahlungen an diese Herkunftsländer zurückschicken, an die eigenen Familien. Und das macht bei manchen Herkunftsländern mehr aus als die gesamten Entwicklungshilfegelder zusammen.
Es gibt also noch genug Diskussionsstoff für die Staats- und Regierungschefs. Das neue Asylzentrum in Albanien jedenfalls steht unter starker Beobachtung. Die Erwartungen sind ebenso groß wie die Skepsis.
Ja, und nochmal zu Tina Hassel nach Brüssel. Gestritten wurde über die Migration, haben wir gerade gesehen. Gibt es denn heute irgendein Ergebnis?
Ja, dieses Thema hat eine große spaltende Dynamik, weil ja eben, das haben wir gehört, immer mehr Staaten sich nicht mehr an die EU-Regeln halten. Und trotzdem hat man sich heute auf eine erste gemeinsame Erklärung geeinigt. Man kann sagen, der Wind hat gedreht in Europa. Es soll sehr schnell an funktionierenden Rückführungen gearbeitet werden. Es wird aufgerufen, über unkonventionelle neue Maßnahmen nachzudenken. Und es gibt viel Solidarität mit Staaten wie Polen und Finnland, die eben besonders betroffen sind von dem russischen Versuch, Migranten zu missbrauchen in einer hybriden Kriegsführung gegen die EU. Da heißt es, besondere Situationen erforderten auch besondere Maßnahmen. Also man sieht generell, die Zahlen müssen runter, weil der Druck in den Mitgliedstaaten so groß ist. Und da ist plötzlich etwas möglich und viel möglich, was vor einem Jahr noch undenkbar war.
Ja, und wir haben es gerade gesehen, auch der Krieg gegen die Ukraine war heute Thema. Selenskyj war in Brüssel. Wenn man jetzt einen Strich drunter zieht, mit welchem Erfolg?
Nun, Selenskyj kann hier nicht zufrieden abgereist sein. Man hat es ihm auch angemerkt bei seiner Pressekonferenz. Sein Wort Siegesplan, das steht noch nicht einmal drin in der Schlusserklärung. Und mit all seinen wichtigen Forderungen ist Selenskyj letztlich abgeblitzt. Es gibt keine schnelle NATO-Mitgliedschaft, kein grünes Licht dafür, westliche Waffen gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. Er wirkte angefasst und Selenskyj hat deshalb erstmal auch gesagt, sein Land habe letztlich zwei Möglichkeiten zur Abschreckung, Atomwaffen oder die Mitgliedschaft in der NATO. Er wolle das Bündnis, die NATO. Aber was er denn tun will, wenn die NATO die Ukraine nicht aufnimmt, das hat er ganz bewusst offen gelassen. Und das wurde hier von einigen als verzweifeltes Druckmittel verstanden, irgendwie doch noch etwas zu erreichen in Sachen Mitgliedschaft.
Danke, Tina Hassel nach Brüssel.
Gern.
Ja, die Forderungen von Präsident Selenskyj heute in Brüssel waren klar und deutlich und das meiste wird, wir haben es gerade gehört, nicht erfüllt. Zudem hat er ein weiteres Problem und zwar in seinem Land. Zu wenige Männer sind bereit, an die Front zu gehen, wollen nicht als Soldat das eigene Leben riskieren. Bislang, so das Gesetz, können Männer zwischen 25 und 60 Jahren eingezogen werden. Wenn es aber nach den USA ginge, sollte diese Altersgrenze abgesenkt werden auf 18 Jahre. So berichtet es ein ukrainischer Präsidialberater. Im Land selbst wird nun heftig diskutiert, wer Wehrdienst leisten soll und wie manche drumherum kommen. Anna Vlasenko und Vasili Golot.
Je länger der Abnutzungskrieg gegen Russland dauert, desto größer werden die Probleme. Die ukrainische Armee hat zu wenig Waffen, Munition und Soldaten. Der Druck an der Front wächst. Und mit ihm der Druck auf alle Ukrainer im wehrfähigen Alter. Alexander will, dass sich die Ukraine weiter verteidigt, sagt er uns. Kämpfen will er selbst aber nicht. Ich habe eher pazifistische Ansichten. Ich habe für mich entschieden, dass ich als Freiwilliger helfe und die Jungs an der Front finanziell unterstütze, weil ich recht gut verdiene. Aus Angst vor dem Kriegsdienst entscheiden sich tausende Männer für die Flucht über die Grenze. In einigen Fällen enden diese Fluchtversuche tödlich. Andere lassen sich für viel Geld wehrunfähig schreiben. Die Leiterin einer medizinischen Kommission in der Westukraine kassierte so Millionen. Das staatliche Ermittlungsbüro hat diesen Korruptionsfall öffentlich gemacht. Dann sollte es besser die Möglichkeit geben, sich freizukaufen und das Geld an den Staat zu überweisen. Nicht an Betrüger, die sich Paläste in Spanien kaufen, anstatt dass der Staat ein Flugzeug oder einen Panzer kauft. Tatsächlich wird genau das in der ukrainischen Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Korruption bekämpfen und die eigene Wirtschaft stärken, indem man Männer mit hohen Einkommen vom Kriegsdienst befreit. Wirtschaftswissenschaftler sehen Vorteile. Geschätzt könnte das zusätzliche Haushaltseinnahmen von mehr als 2 Milliarden Euro im Jahr bringen. Das finanziert die Verteidigung für einen zusätzlichen Monat. Legales Freikaufen, gut oder schlecht? Diese Frage polarisiert. Es ist notwendig, das Militär wirtschaftlich zu versorgen und den Haushalt finanziell aufzufüllen. Auf diese Weise spalten wir die Gesellschaft. Wir einen sie nicht, sondern spalten sie. Diese Spaltung wird bereits sichtbar, wenn Wehrämter und Polizei Männer kontrollieren. So wie zum Beispiel in der vergangenen Woche nach einem Konzert in Kiew. Ein Teil der Gesellschaft solidarisiert sich mit Männern, die sich aus Angst vor einer möglichen Rekrutierung nicht ausweisen wollen, obwohl das gesetzlich vorgeschrieben ist. Ein anderer Teil erinnert an die Ungerechtigkeit gegenüber den erschöpften Soldaten an der Front. Juri Hudymenko wurde vor 2 Jahren im Krieg schwer verletzt. Der Veteran wirft der ukrainischen Regierung vor, dass sie ausgerechnet jene vergisst, die für das Land kämpfen. Diejenigen, die jetzt an der Front sind, werden an der Front bleiben, bis sie sterben. Oder zum Beispiel einen Arm, ein Bein oder etwas anderes verlieren. Weil der Staat diejenigen unterstützt, die nicht in die Armee gehen wollen und diejenigen nicht unterstützt, die gebraucht werden. So sehen das die Soldaten. Um die erschöpften Soldaten an der Front auszutauschen, müsste die Ukraine Zehntausende Männer rekrutieren. Um sie auszustatten und zu bezahlen, braucht der Staat Geld. Männer mit hohen Einkommen vom Kriegsdienst zu befreien, könnte dieses Problem lösen. Doch es würde die Ungleichheit verstärken und damit neue Probleme schaffen. Auf diese Fragen, so die Erwartung der Menschen, muss die Führung der Ukraine nun Antworten finden.
Für einen Dauerpatienten wird seit 2 Jahren die richtige Therapie gesucht. So lange schon doktert die Ampel herum an der Krankenhausreform. Und immer wieder kommt es dabei zu Komplikationen. Heute gab es dann endlich den ersten positiven Befund für Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Bundestag hat seine Reform abgesegnet. Ob das aber in allen Ohren so eine gute Nachricht ist, wird weiter diskutiert. Immerhin könnten einige der rund 1.700 Krankenhäuser den Eingriff nicht überstehen. Antje Büll und Stefan Stuchlik.
Stoppt das Krankenhaussterben. Demonstration in Varel in Friesland, 25.000 Einwohner. Macht in wenigen Jahren das örtliche Krankenhaus zu?
Das sind die Ängste, die wir Bürger haben, dass wir im Notfall zu weit weg sind von einem Krankenhaus.
Innen im St. Johannes Hospital sind schon jetzt viele Stationen geschlossen. Vieles rentiert sich nicht mehr. Man kann solche kleinen Krankenhäuser erhalten, sagt der Gesundheitsminister. Aber sie sollen in Zukunft nur mehr für eine Art Grundversorgung zuständig sein. Lauterbach nennt seine Reform heute historisch. Er will weniger Krankenhäuser, dafür aber bessere.
Wir haben ein paar hundert Krankenhäuser zu viel. Aber was wir wollen, ist einen Umbau des Systems. Die Häuser, die wir benötigen, die Häuser, die gute Qualität haben, die wir auf dem Land haben, die wollen wir mit dieser Reform schützen. Wir wollen das abbauen, wo wir eine Überversorgung haben.
Stattdessen sollen, so seine Idee, große Kliniken und nur solche spezialisierte Behandlungen anbieten. Von Varel aus müsste man dann ins Klinikum Oldenburg, wo Spezialroboter für Operationen zur Verfügung stehen. Für die Krebstherapie etwa mache die Idee Sinn, sagt der Chef hier.
Wenn man nur eine Therapieoption zur Verfügung hat, aber es gibt 5 oder 10, dann ist es wichtig, alle 5 oder 10 zu kennen, um auch die Grenzen dieser Behandlungsform zu kennen. Und ein kleineres Haus kennt vielleicht nur 3 oder 2 Behandlungsoptionen.
Und Krankenhäuser sollen nicht mehr nur fixe Beträge für Behandlungen bekommen. Sie sollen zu über 60% dafür bezahlt werden, dass sie bestimmte Mediziner und bestimmtes Gerät bereitstellen. Es ist eine enorme Umstellung und sie wird geschätzte 50 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren kosten. Die Krankenkassen sollen die Hälfte davon bezahlen und laufen dagegen Sturm. Die andere Hälfte sollen die Länder bezahlen und sind ebenfalls nicht begeistert. Der Gesundheitsminister aus Nordrhein-Westfalen wirft Lauterbach vor, man wisse noch nicht, was die Reform für das einzelne Krankenhaus bedeute.
Ich weiß nicht, ob man eine Krankenhausreform hier im Bundestag beschließen kann, wenn keiner von Ihnen weiß, was es in Cent und Euro für die Krankenhäuser in Ihrem Wahlkreis bedeutet. Keiner von Ihnen weiß das.
Laumann kündigt an, den Vermittlungsausschuss zwischen Bund und Ländern anzurufen. Die Regierungsfraktionen zumindest stimmen heute für die Reform. Im kleinen Krankenhaus in Varel sieht man das Tauziehen in Berlin mit gemischten Gefühlen. Wird zum Beispiel die Geburtsklinik weitermachen können?
Ich weiß, was wir für einen guten Ruf in der Region haben, die Geburtshilfe und die Gynäkologie. Und hoffe natürlich, dass unser Standort erhalten bleibt. Immer im Sinne einer guten Frauengesundheit. Aber am Ende entscheidet die Politik, was sie mit uns vorhaben.
Etwa 1700 Krankenhäuser gibt es in der Bundesrepublik. Mehr als 300 davon werden wohl im Zuge der Reform geschlossen werden.
Im grünen Wald die rote Stadt, die ein zerschossen Rathaus hat. So steht es bis heute am Rathaus in Suhl in Thüringen. Ein Andenken an den rechtsnationalen Kapputsch gegen die Weimarer Republik vor gut 100 Jahren. Und auch wenn seitdem viel Zeit ins Land gezogen ist, der Farbe Rot ist die Stadt treu geblieben. Die Sympathie für die Partei Die Linke ist hier also historisch über Jahrzehnte entstanden, bis sich das BSW von der Partei abgespalten hat. Holger Körner war mittendrin in Suhl, wo seitdem darüber gerätselt wird, wie es nun weitergehen soll mit der Partei.
Fast 40.000 Menschen leben hier in Suhl. Bis vor 10 Jahren war die Stadt eine Hochburg der Linkspartei. Über 30% der Stimmen hatte sie damals geholt. Jetzt sind die Linken hier zu einer 10%-Partei geschrumpft. Stammtisch in der Geschäftsstelle. Sie machen sich Sorgen um den Zustand der Partei.
Wir sprechen nicht mehr die Sprache der Wählerinnen und Wähler. Wie kriegen wir das irgendwie wieder aufgelöst? Wie kriegen wir das irgendwie wieder verändert? Ich war nicht der Auffassung, dass wir an den Leuten vorbeiarbeiten. Das glaube ich nicht. Aber warum? Das bewegt mich und da finde ich keine Antwort drauf.
Vor 2 Jahren waren wir schon einmal hier. Damals beherrschte die Diskussion über Sarah Wagenknecht den Stammtisch. Sie war da noch Bundestagsabgeordnete der Linken, wollte die Partei aber schon verlassen.
Wenn die uns hilft, mehr als 3 Direktmandate zu holen, damit
sie
auch im nächsten...
Aber sie hilft uns halt nicht.
Das ist deine Meinung.
Aber das Problem ist ja, sie hat ja kein Interesse, die Partei voranzubringen, sondern sich selber voranzubringen. Genau.
Sie kann erstmal nach außen wirken. Und mit Verlaub, was wir als Parteispitze haben, kannst du in die Tonne kloppen.
Du nicht!
Auch heute geht es wieder um Sarah Wagenknecht und um ihr neues Bündnis.
BSW, alle, die von Linken darüber gelaufen sind, ist für mich eine Riesenenttäuschung.
Rund 18% Stimmenanteil hat das BSW bei der Landtagswahl im September in Suhl gewonnen. Fast so viel, wie die Linkspartei verloren hat.
Wir müssen immer wieder betonen, wir sind die Linke, aber ich verweigere auch Hass gegen die BSW. Den verweigere ich. Es sind unsere Leute gewesen. Da sind viele Freunde von mir dabei. Und ich lasse mich nicht trennen, nur weil wir politisch nicht mehr die gleichen Ziele haben.
Ratlosigkeit auch beim Thema Migration. Hier in Suhl steht Thüringens Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Viele Linke engagieren sich hier ehrenamtlich.
Ich sag mal so, uns hat es bestimmt viele Stimmen gekostet, weil wir eben hier in Suhl eine Erstaufnahmeeinrichtung haben mit geflüchteten Menschen. Wir als Linke immer an der Seite waren und auch sind.
Links sein ist ja viel mehr als uns um Asylbewerber kümmern. Also Friedensinitiative findet hier aktiv statt und wir haben so viele Sachen.
Ja, hak mal ein. Es ist ein falscher Zungenschlag.
Ja.
Insofern bei uns drin ist, dass wir jetzt sagen, die CDU hat das damals eingerichtet, das stimmt. Aber 10 Jahre lang hat eine linksgeführte Regierung, Landesregierung nicht geschafft, dort oben für ordentliche Verhältnisse zu sorgen.
Steffen Hartwig, einer der 4 linken Stadträte in Suhl, widerspricht. Nicht die da oben seien schuld, die Basis müsse mehr Verantwortung tragen. Der 55-Jährige wird Südthüringen auf dem Bundesparteitag in Halle vertreten.
Ich freue mich auf Diskussionen, auf Strömungen kennenzulernen und ja, zu gucken und auch zu entscheiden, ist es eine Zukunftspartei oder ist es keine Zukunftspartei? Wenn das in die Hose geht, ist es das letzte Gefecht gewesen für die Linke.
Und das heißt, es gibt Zweifel, ob es in 2 Jahren den Stammtisch der Linken in Suhl so noch gibt.
Und jetzt, Jens, zu dir mit weiteren Nachrichten des Tages.
Ja. US-Präsident Joe Biden ist zu seinem ersten bilateralen Besuch in Deutschland eingetroffen. Morgen trifft er Bundeskanzler Scholz in Berlin. Im Mittelpunkt des Gesprächs dürfte die weitere Unterstützung der Ukraine stehen. Eigentlich hätte Biden schon vor einer Woche nach Deutschland reisen sollen, war wegen des Hurrikans Milton aber in den USA geblieben. Eine Gruppe pro-palästinensischer Aktivisten hat am Mittag kurzzeitig das Präsidiumsgebäude der Freien Universität Berlin gestürmt. Die Polizei sprach von etwa 15 bis 20 Personen, die gewaltsam randaliert und auch Mitarbeitende angegriffen hätten. 4 Personen wurden festgenommen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner verurteilte die Gewalt scharf. Bundesjustizminister Buschmann hat nach langen Beratungen eine Verlängerung der Mietpreisbremse auf den Weg gebracht. Die wäre sonst Ende kommenden Jahres ausgelaufen, wird jetzt aber 3 weitere Jahre fortgesetzt. Allerdings unter schärferen Bedingungen. So müssen die Länder etwa darlegen, was sie denn konkret gegen die Wohnungsnot getan haben, bevor sie die Mietpreisbremse anwenden. Die Inflation geht zurück und das wirkt sich auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank aus. Die Währungshüter senken heute den Leitzins um 0,25 Prozentpunkt auf jetzt 3,25%. Es ist bereits die 3. Zinssenkung in diesem Jahr. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die EZB hält die Inflation mittlerweile für weitgehend bewältigt. Sie sorgt sich nun mehr um die schwache Konjunktur im Euroraum. Mit den niedrigeren Zinsen werden Kredite günstiger, was der Wirtschaft neuen Schwung verleihen soll. Die Kreditvergabe ist zwar zuletzt angesprungen, doch auf niedrigem Niveau. Und die Zinsen, die Sparer von den Banken erhalten, könnten nun auch bald noch weiter sinken. Schon nach den vorherigen beiden EZB-Entscheiden hatten 70% der Banken ihre Zinsen auf Festgeld gesenkt. Auch Aktienanleger spekulieren auf weitere Zinssenkungen. Denn niedrigere Zinsen machen Zinsanlagen unattraktiver. Aktien steigen dann oft im Wert. Der DAX sprang prompt auf ein neues Allzeithoch.
Der britische Musiker Liam Payne ist tot. Der 31-Jährige starb bei einem Sturz aus dem 3. Stock eines Hotels im argentinischen Buenos Aires. Payne wurde als Mitglied der Boyband One Direction bekannt.
Liam Payne war einer der größten Teenie-Stars Großbritanniens und weltweit. Hunderte halten am Hotel in Buenos Aires inne, wo der 31-Jährige aus dem 3. Stock gestürzt ist. Laut Polizei waren Medikamente im Spiel. Mit der britischen Boyband One Direction wird er zum Superstar. Der globale Ruhm, sagt er vor Jahren, habe ihn aber auch psychisch belastet. Um uns zu schützen, haben wir uns oft im Hotelzimmer eingeschlossen und dann die Minibar geleert. Nach der Trennung der Band ist Liam Payne als Solokünstler unterwegs. Sein Tod bestürzt Musiker und Wegbegleiter weltweit. Liam Payne hinterlässt einen Sohn. Die genauen Umstände seines Todes werden noch ermittelt.
Wenn jemand die Kunst des französischen Chansons ganz besonders geprägt hat, dann war sie es. Der Spatz von Paris, Edith Piaf. Mit La Vie en Rose hat sie Mitte des letzten Jahrhunderts einen Welthit gelandet. Doch noch eine andere Musikrichtung hat ihre Wurzeln und Tradition in Frankreich, die elektronische Musik. Vom Pionier Jean-Michel Jarre bis zum Elektropop-Duo Daft Punk. Ja, und dann kam sie, Zao de Sagazon. Sie erobert derzeit nicht nur die Herzen der Franzosen im Sturm. Sagazon hat Chansons und elektronische Musik quasi in einen Hochleistungsmixer geworfen. Was dabei rauskommt, haben sich Cosima Gill und Laura Weigele angehört.
Ihre Musik elektrisiert. Es sind französische Chansons, ganz anders als sonst. Seit ihrem ersten Album vor über einem Jahr ist sie in Frankreich ein Superstar. Im Sommer durfte sie bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele auftreten. Ein Erfolg, den sie selbst kaum realisiert.
Ravi, bien sûr.
Superstar.
Ich freue mich natürlich, Superstar genannt zu werden. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich wie Saho und ich bin sehr glücklich, in Deutschland zu singen. Ich habe immer davon geträumt.
Saho will nicht abheben. Sie schlägt bewusst einen eigenen Weg ein, hat ein eigenes Plattenlabel gegründet und will unabhängig bleiben. Sie arbeitet nur mit Freunden zusammen, ihre Konstante im Leben. Ihre beste Freundin ist ihre Managerin. Das Leben im Tourbus beinahe wie eine Klassenfahrt.
Wir arbeiten an 6 von 7 Tagen die Woche. Am 7. Tag müssen wir uns trotzdem sehen, weil wir uns so sehr mögen.
Doch diese Liebe ist nicht immer einfach.
Die größte Herausforderung, wenn man mit Freunden zusammenarbeitet, ist, dass sie Freunde bleiben und nicht einfach nur Kollegen, mit denen man nur arbeiten will. Andererseits ist mit Freunden alles einfacher.
Ein stabiles Umfeld ist Sahos Schlüssel zum Erfolg. Denn sie ist hochsensibel und verarbeitet das seit ihrer Jugend in vielen ihrer Songs.
Ich habe bemerkt, dass meine größte Schwäche vielleicht meine größte Stärke ist. Ich kann nur meiner Sensibilität danken, die mich dazu gebracht hat, am Klavier zu weinen. Ohne sie würde ich nicht das erleben, was ich erlebe.
Ihre Fans lieben genau das an ihr. Sie ist authentisch, natürlich, unabhängig. Für heute Abend in Köln hat sie auch einen deutschen Song dabei.
Sorry for the accent.
Ihre Fans stehen am Abend Schlange.
Es macht irgendwie Spaß, das anzuhören. Ich finde sie extrem menschenzugewandt und sehr sensibel und gleichzeitig widerborstig.
Die 24-Jährige wünscht sich, dass ihre Fans vor allem eine Botschaft vom Konzert mit nach Hause nehmen. Seid frei, seid ihr selbst.
Ich denke, dass wir uns die Barrieren selbst im Kopf setzen, die uns daran hindern, wir selbst zu sein, die uns daran hindern, in der U-Bahn zu tanzen. Wenn alle ein bisschen mehr so wären, wäre das Leben schöner.
Frankreich ist längst verliebt in diese Künstlerin. Und langsam schwappt die Amour auch ins Nachbarland über.
Wir könnten jetzt auch zum Wetter tanzen, tun wir aber nicht. Das war heute ein sehr milder Oktoberdonnerstag. Carsten, gibt es morgen nochmal Temperaturen über 20 Grad?
Das werden wir auf jeden Fall bekommen. Es wird auch morgen wieder Regionen geben bei diesem sehr ruhigen Oktober-Herbstwetter mit rund 20 Grad. Aber auch ich muss zunächst erstmal nach Frankreich schauen. Nicht wegen dieser tollen Musik, sondern wegen extremer Unwetter, gerade im Süden Frankreichs. Uns erreichen heute schon den ganzen Tag Bilder wie diese Videos von Sturzfluten, von extrem großen Hochwasserlagen. Es gibt eingeschlossene Ortschaften. Viele Menschen mussten evakuiert werden. Wir sehen hier zum Beispiel auch Autos, die mitgerissen werden. Denn es gab Regenmengen im fast nie dargestellten gewesenen Mengen. Wir sehen hier die aktuellen Regenradarbilder von heute Abend. Ein großes Tiefdruckgebiet dreht sich hier noch über dem Südwesten Frankreichs, zieht in der Nacht noch einmal zum Zentralmassiv. Das liegt genau hier. Ebenfalls in Italien ziehen gerade große Gewitter mit Starkregenmengen heran. Auch von dort kommen schon erste Meldungen von Überschwemmungen. Aber bleiben wir mal beim Zentralmassiv. Es gibt einen Ort, und zwar Mer an der Ardèche. Dort ist innerhalb der letzten 48 Stunden sind dort 688 Liter Regenwasser pro Quadratmeter gefallen. Eine unvorstellbare Zahl. Und um das einmal ein bisschen einzuordnen, ich habe mir mal ein paar Großstädte aus Deutschland rausgesucht, mit diesen Zahlen im Bereich von mehr als 600 Litern pro Quadratmeter. Nur mit dem Unterschied, das sind Jahresniederschlagsmengen. So viel fällt bei uns an ganz vielen Orten innerhalb eines Jahres, dort innerhalb der letzten beiden Tage. Und heute Nacht wird es eben leider weiter regnen. Jetzt schauen wir zu unserem Wetter. Deutlich ruhiger. Wir sehen schon beim Trend von Hannover. Es geht mit Temperaturen zwischen 18 und 19 Grad auch über das Wochenende hinaus weiter. Und dazu bleibt es eigentlich bei dieser Zweiteilung. Im Osten in der Nacht leicht bewölkt. Dort scheint dann morgen auch im Nordosten verbreitet längere Zeit die Sonne. Im Westen ziehen immer wieder dichtere Wolken entlang. Im Nordwesten gibt es allerdings auch morgen mal ein paar größere Wolkenlücken. Und am Nachmittag ziehen hier Regenschauer in den Südwesten, die dann morgen Abend auch die Eifel erreichen. Dann auch durchaus mit einigen stärkeren Regengüssen. Die Temperaturen nachts 8 bis 15 Grad, tagsüber 16 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten, auch das Wochenende geht mit dieser Zweiteilung weiter. Vor allem der Sonntag wird trocken und recht freundlich.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Danke fürs Wetter. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Hier im Ersten trifft jetzt Politik auf Satire bei Extra 3.
Dort wirft Christian Ehring einen Blick auf die SPD und die anstehende Bundestagswahl.
Morgen gibt es dann eine neue Ausgabe der Tagesthemen um 21.45 Uhr. Und jetzt wünschen wir Ihnen allen noch einen guten Abend.
Tschüss.
Und tschüss.